my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Jasmin Nöbel
und Miro Ruff.
Im ersten Beitrag geht es um den NSU-Prozess, der sich mit dem Mordfall Kiesewetter befasst. Journalist Fritz Burschel begleitet den NSU-Prozess von Beginn an für freie Radios im gesamten deutschsprachigen Raum. Im zweiten Beitrag hören Sie Thilo und Kirstin Schulter, die den Zustand in Schwäbisch Hall für körperlich eingeschränkte Mitbürger verbessern wollen. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Die sozialen Medien werden zunehmend geschäftlich genutzt. Immer mehr Unternehmen entdecken die sozialen Medien als Kommunikationsplattform, teilte das Statistische Landesamt mit. Danach nutzten im vergangenen Jahr bereits mehr als ein Drittel der Unternehmen mit Internetanschluss eine der vielfältigen Möglichkeiten. 38% der Unternehmen in Baden-Württemberg setzen soziale Medien ein. Die meisten der Unternehmen greifen dabei auf ein soziales Netzwerk zurück, wie etwa Facebook, LinkedIn, Xing oder Google+. 10% der Unternehmen mit Internetnutzung bedienen sich eines Multimedia-Portals wie YouTube, Picasa, Flickr, Slideshare oder Podcast. Geblockt wird eher selten, hat das Statistische Landesamt herausgefunden. Mit einem Nutzungsgraf von 2% ist Twitter und Co. eher ein Nischenprodukt. Die Umfrage des Amtes fand auch heraus, warum die Unternehmen soziale Medien nutzen. Mit fast 80% wollen die Firmen ihr Profil stärken oder ihre Produkte präsentieren. Die Hälfte nutzt die sozialen Medien zur Pflege von Kundenkontakten.
Stuttgart. Im vergangenen Jahr hat Baden-Württemberg deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen als im Vorjahr. Fast 14.000 Asylsuchende kamen ins Land, fast 6.000 mehr als im Jahr zuvor. Dies ist eine Steigerung von rund 75%. Zugleich ist dies im Südwesten der höchste Jahreszugang seit dem Jahr 1993. Fast 2000 Flüchtlinge kamen aus Serbien. Danach folgten Asylbewerber aus Mazedonien, nämlich rund 1500 Personen. An dritter Stelle stehen die Flüchtlinge aus Syrien mit 1300 und die aus Pakistan mit 1000 Personen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hält in diesem Jahr für Deutschland einen Zugang von rund 140.000 Erstantragstellern für plausibel. Da Baden-Württemberg nach dem Verteilerschlüssel knapp 13% der Asylsuchenden aufnimmt, ergebe sich damit ein Jahreszugang von rund 18.000 Personen für das Land, heißt es in einer Pressemitteilung des Stuttgarter Integrationsministeriums weiter.
Stuttgart. Der Landtag in Stuttgart hat alte Möbel verkauft und das mit großem Erfolg, teilte Landtagspräsident Guido Wolf mit. Zum Verkauf standen ausgediente Tische und Bänke aus dem alten Plenarsaal des Stuttgarter Landtagsgebäudes. Wolf freute sich, dass viele Bürger Interesse gezeigt hätten. Innerhalb von nur 2 Tagen waren nämlich alle Sitze weg. Der Landtag sei, so Wolf wörtlich, geradezu in eine Marktlücke gestoßen. Das Angebot des Landtages umfasste 45 Doppel- und 5 Einzelsitze aus dem alten Plenarsaal des Landtags. Der Preis lag bei je 200 Euro, die an einen guten Zweck gingen, und zwar an die Nachsorgeklinik Tannheim. Weitere Sitze waren bereits zuvor für das Haus der Geschichte ausgebaut und eingelagert worden.
Stuttgart. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 bröckelt. In dieser Woche schloss das Bündnis einen so wörtlich schon länger laufenden internen Diskussionsprozess ab, teilte das Bündnis mit. Danach werden 4 wichtige Verbände aus dem Bündnis austreten. Und zwar der Stuttgarter Kreisverband der Grünen, der Bund Regionalverband Stuttgart, der VCD Landesverband und der Pro Bahn Regionalverband. Sie alle werden ihre kritische Arbeit zum Projekt Stuttgart 21 in eigener Regie weiterführen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Gruppierungen sehen sich darüber hinaus noch immer als Teil der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 und werden projektbezogen auch weiter mit dem Aktionsbündnis zusammenarbeiten. Der Grund für die Trennung liege in der unterschiedlichen Einschätzung der Vorgehensweise gegen Stuttgart 21 und in der Frage der Unterstützung der Montagsdemos.
Heilbronn. Die Stadt Heilbronn gedenkt seines wohl berühmtesten Sohnes Robert Meyer, der vor 200 Jahren in Heilbronn geboren wurde. Das ganze Jahr über gibt es Vorträge, Ausstellungen und verschiedene Aktionen. Insgesamt zählt das Jubiläumsjahr über 50 Veranstaltungen unter dem Motto Energie, Wissen, Heilbronn. Robert Meyer wurde 1814 in Heilbronn geboren. Wie die Stadt Heilbronn mitteilte, will sie das Jubiläumsjahr dazu nutzen, um mit den Themenfeldern Energie, Wissenschaft und Technik an den genialen Physiker und Arzt zu erinnern, sagte Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach. Schließlich habe Dr. Julius Robert von Meyer, so der komplette offizielle Name, im 19. Jahrhundert mit der Formulierung des Energieerhaltungssatzes das Weltbild der Physik revolutioniert. Zum Jubiläumsjahr gibt es unter anderem eine Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte. Dort können Originalexponate aus dem Nachlass Meyers betrachtet werden. Zum Beispiel Familienpapiere, eine umfangreiche Korrespondenz und audiobiografische Aufzeichnungen. Außerdem kommen in der Ausstellung Weggefährten und Zeitgenossen zu Wort. Es gibt im Jubiläumsjahr außerdem eine Reihe von Veranstaltungen im Robert-Meyer-Gymnasium und in der Robert-Meyer-Volkssternwarte in Heilbronn. Gegen Ende des Jubiläumsjahres, voraussichtlich am 3. November, wird ein für die Stadt kostenloses, aber in der Reichweite einmaliges Marketingmittel vorgestellt. Es ist eine Sonderbriefmarke, die das Bundesfinanzministerium zu Ehren des Entdeckers des Energiehaltungssatzes herausgibt.
Thank you.
Der NSU-Prozess läuft nach dreiwöchiger Weihnachtspause wieder seine Arbeit auf und geht somit in sein zweites Jahr. Der Journalist Fritz Burschel begleitet den NSU-Prozess seit Prozessbeginn für Radio Lotte aus Weimar und die freien Radios im gesamten deutschsprachigen Raum. Letzte Woche ging es im Oberlandgericht in München um ein Brandgutachten zur Wohnung des mutmaßlichen Terrortrios in Zwickau. Mit großer Spannung wurde auch die Verhandlung zum Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erwartet. Als Zeuge sagte Kiesewetters Kollege Martin Arnold aus, der zur Tatzeit mit im Auto saß. Burschel schildert im Interview mit Radio Lotte seine Eindrücke vom Gerichtssaal und erklärt, warum es ihm bei Arnolds Zeugenaussagen kalt den Rücken hinunterlief. Zum Schluss gibt der Prozessbegleiter einen Ausblick zum weiteren Verlauf des NSU-Prozesses.
Ein anderes Thema mit großer Spannung wurde der Donnerstag erwartet. Da sagte Martin Arnold aus. Er ist der Polizist, der 2007 in Heilbronn an der Seite der Polizistin Michele Kieswetter beinahe das 11. Mordopfer des NSU geworden wäre. Was gibt es über diese Aussage zu berichten?
Ja, also das war wieder einer dieser Tage, wo es einem kalt den Buckel runtergelaufen ist. Das kann ich nicht anders sagen. Zunächst waren vor allen Dingen Polizeibeamtinnen und Beamte als Zeugen geladen, die als erste zum Tatort kamen. Und es wurden Lichtbilder des Tatortes gezeigt. Da ist einem wieder mal das Blut in den Adern gefroren, weil man sich irgendwie gedacht hat, Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Also diese beiden Polizisten, Michelle Kiesewetter und Martin Arnold, wurden quasi hinterrücks von bisher unbekannten Tätern in den Kopf geschossen, alle beide. Und Martin Arnold sollte mutmaßlich auch sterben und hat das aber mit knapper Not überlebt. Es ist also sehr minutiös dieser Tathergang und der Tatort rekonstruiert worden. Und am Nachmittag kam eben Martin Arnold selber, der diesen Irrsinn wie durch ein Wunder überlebt hat. Und was er zu erzählen hat, ist vor allen Dingen in dem Zusammenhang, was das für sein Leben, für eine Bedeutung hat, sehr beeindruckend gewesen. Immerhin, man hatte bei dieser Aussage das Gefühl, dass er sich doch erholt hat nach den vielen Jahren, die seither zurückliegen, dass er darüber sprechen kann. Er hat einen sehr reflektierten Umgang damit, durchaus nicht ohne Humor, und hat die extremen Auswirkungen. Das muss man sich mal vorstellen. Du wirst also wirklich durch den Kopf geschossen und mit knapper Not irgendwie wieder zurückgeholt ins Leben. Sein Leben besteht aus Reha, posttraumatischen, also Behandlung seiner posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist wohl mit das Schlimmste, was ihn plagt. Und er hat irgendwie seinen Lebenstraum, der wollte wirklich Polizist auf der Straße werden, der ist da zerstört worden. Und natürlich, was er auch sehr eindrücklich geschildert hat, der Tod der Kollegin direkt neben ihm, ein Schicksal, was ihm auch zugedacht war, was ihn extrem belastet bis heute. Er hat auch eine Phase gehabt, die er sehr eindrücklich geschildert hat, wo er ja fast Abneigung gegen die Polizei hatte und immer, wenn er ein Polizeiauto gesehen hat, Angst um die Kollegen hatte, dachte, hoffentlich kommen die alle abends vollzählig wieder nach Hause. Also solche Panikattacken oder Angstattacken. Es war ein sehr beeindruckender Moment im Gerichtssaal, wobei der Zeuge sich natürlich überhaupt nicht an die Tat selber erinnert. Da fehlen ihm ungefähr 10 Minuten seines Lebens, die sein Schicksal bestimmt haben, aber dazu kann er tatsächlich kaum etwas sagen. Auch eine Aussage von ihm, die unter Hypnose erstellt wurde, wo herausgefunden werden sollte, ob er vielleicht aus dem Augenwinkel irgendwie einen Täter wahrgenommen hat, ist wahrscheinlich nicht wirklich verwertbar. Er sagt, das hat er sich dann alles damals bei der Hypnose so ein bisschen aus dem, was er in den Zeitungen gelesen hat, zusammengereimt und so. Also zur Tat selber nichts, aber das Schicksal, genauso wie bei den anderen Opfern, wo Opferangehörige ausgesagt haben im Gericht, wahnsinnig beeindruckend und ruft einem nochmal in Erinnerung, um was es hier eigentlich geht bei diesem Prozess.
Fritz Burschel, zum Schluss noch die Frage, die uns natürlich alle interessiert. Was passiert diese Woche in München? Wie geht der Prozess weiter? Was werden die Themen sein?
Ja, also morgen, was tatsächlich für uns alle recht überraschend war, ist Susanne Eminger geladen. Das ist die Frau des Angeklagten André Eminger. Das war also völlig unklar, dass sie kommen würde. Es war eigentlich geplant, Dass die Mutter von Michel Kiesewetter morgen aussagt, die hat das aber wohl sich vom Hals geschafft. Sie wird nicht kommen, sie ist abgeladen worden. Stattdessen kommt Susanne Eminger. Was da zu erwarten ist, werden wir sehen. Sie kann natürlich von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen als Ehefrau eines Angeklagten, also dass sie ihn nicht belasten muss. Dann kommt am Nachmittag morgen Ahmed A., der Zeuge aus Kassel, der schon mehrfach auch unentschuldigt gefehlt hat, aber gerne aussagen möchte, der ist für morgen Nachmittag vorgesehen. Und dann geht es hauptsächlich wieder um den Fall Kiesewetter. Am Mittwoch, der ganze Mittwoch und der Rest des Dienstags ist mit Zeugen zum Fall Kiesewetter voll. Und am Donnerstag haben wir wieder jemand aus dem Umfeld der Angeklagten, Jürgen B. Wer das genau ist, das werden wir sehen. Und darüber berichten wir dann entweder Ende der Woche oder Anfang nächster Woche.
Man stelle sich folgendes Szenario vor. In Schwäbisch Hall will eine Frau im Rollstuhl heiraten. Hierzu lädt sie ihre beste Freundin ein. Sie sitzt ebenfalls im Rollstuhl und reist mit der Bahn an. Beiden Personen stellt sich bei diesem Vorhaben im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Barriere in den Weg. Denn weder das Standesamt noch der Hessenthaler Bahnhof sind barrierefrei. Somit für Menschen mit körperlichen Einschränkungen nur schwer oder gar nicht zugänglich. Der Verein Barrierefrei Schwäbisch Hall ist ein eingetragener Verein, der will genau diesen Zustand ändern und bietet körperlich eingeschränkten Mitbürgern seine Hilfe an. Ein aktuelles Projekt ist der Stadtführer Barrierefrei durch Schwäbisch Hall. Hierfür werden noch Sponsoren und Freiwillige gesucht, die zum Beispiel öffentliche Gebäude, Restaurants und Arztpraxen auf ihre Barrierefreiheit überprüfen. Miro Ruff traf für Fokus Südwest den ersten Vorsitzenden Thilo Schulten und seine Frau Kirsten Schulten zum Interview. Im Gespräch berichten sie über die Arbeit des Vereins, rollstuhlgerechte Autovermietung und welche Barrieren sie in der Kocherstadt im Alltag besonders stören.
Was bedeutet eigentlich das Wort barrierefrei genau? Was ist die Definition davon?
Barrierefrei für unseren Verein bedeutet, dass wir versuchen, wirklich Stufen im alltäglichen Leben für Leute mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrern und Rollatoren zu eliminieren. Das heißt, eben, es gibt viel zu viele Stufen, gerade auch so in der Stadt wie Schwäbisch Hall, die ja durch ihre Berge viel Stufen hat, versuchen wir eben Stufen abzubauen, denn es sind Barrieren, die für einen Rollstuhlfahrer fast unüberwindbar sind.
Können Sie vielleicht mal aus dem Alltag so Barrieren nennen, an die Sie stoßen oder die Sie besonders aufregen?
Ja, zum Beispiel, also jetzt ist besser, aber es gab das Touristikinformationsamt, da waren vorher 3 Stufen dran und dann ein Aufzug. Also man kam bis zum Gebäude, aber nicht weiter. Oder zum Beispiel Standesamt in Schwäbisch Hall, kommt man gar nicht rein als Rollstuhlfahrer, es sind sehr viele Stufen. Oder auch also Parkplätze oft, dass die Behindertenparkplätze dann voll sind. Das sind für uns ja auch Barrieren. Oder für einen Blinder, dass einfach nicht erkennbar ist, wo fängt der Gehweg an. Für uns ist es gut, dass es flach ist, aber für einen Blinden ist das halt schon wieder ein Problem. Der kann das nicht unterscheiden.
Was auch, glaube ich, ein Problem ist oder war, ist der öffentliche Nahverkehr in Schwäbisch Hall. Also ganz schlimm ist die Bahn mit dem Bahnhof in Hessenthal. Für jeden Mensch mit Rollator, Rollstuhl und schwerer Gehbehinderung eigentlich unüberwindbar, wenn man in den Zug steigen will. Und die Busse, ja, die haben eigentlich immer eine Rampe, aber manchmal zögern die Busfahrer, die Rampe aufzumachen. Das hat sich zwar auch schon ein wenig gebessert. Wir haben auch schon beide mal erlebt, dass ein Busfahrer von sich aus auf uns zugekommen ist, hat gesagt, oh, da ist eine Rampe, ich mach die mal auf. Aber oft sagt der Busfahrer, ich darf nicht von seinem Platz weg. Nein.
Gab es eigentlich einen speziellen Grund, dass sich der Verein gegründet hat? Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, vielleicht gerade so eine Situation, wie Sie geschildert haben, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt muss man was ändern?
Nee, das war eigentlich mehr so, dass mehrere Leute festgestellt haben, oh Mann, wir haben versucht, was zu verändern in Schwäbisch Hall. Der Herr Hofmann zum Beispiel war da sehr aktiv, der unser zweiter Vorsitzender jetzt ist, und wollte darauf aufmerksam machen, auf die Missstände einfach oder auf die Probleme in Schwäbisch Hall für Menschen mit Behinderungen. Und es dann auch oft geheißen hat, oh, jetzt kommt der Herr Hofmann schon wieder. Was will denn der schon wieder? Der will immer alles umsonst oder der motzt immer nur. Und dann haben einfach auch gemeinsam mit den offenen Hilfe haben wir dann beschlossen, oh, wenn wir uns gemeinsam zusammentun, dann können wir was erreichen. Einfach auch Lobby haben wir dann eher, als Einzelkämpfer zu sein.
Können Sie vielleicht nochmal zusammenfassen, was genau ja die Aufgaben oder die Zielbereiche des Vereins sind? Was macht er konkret in seiner Arbeit?
Unser Verein ist eigentlich ein Ratgeber und wir sammeln Adressen und geben die weiter und werden unterstützt von vielen sozialen Verbänden wie die offenen Hilfen, den Sonnenhof e.V., der mit ganz vielen Behinderten zusammenarbeitet. Da sitzen Profis. Wir beraten eben auch Leute aus dem normalen öffentlichen Leben, damit sie merken, wo sind die Knackpunkte. Ich sag mal, ein Fußgänger, ich bin ja selber Fußgänger, der sieht nicht jede Stufe. Aber so ein Rollstuhlfahrer, für den sind 3 Zentimeter eine Riesenbarriere. Und da wollen wir eben sagen, es kann uns alle mal treffen und wir werden nun mal älter und da müssen wir mal dran arbeiten, ne?
Wir haben auch jetzt die Möglichkeit, dass wir Menschen mit Behinderungen, die im E-Rollstuhl sind, also im Elektrorollstuhl, die den auch nicht verlassen können, haben jetzt die Möglichkeit, denen einen Fahrdienst anzubieten. Da haben wir ein Auto gesponsert bekommen, über eine Familie, über eine Privatinitiative, und wir vermieten das Auto kostengünstig an Menschen mit Schwerbehinderung, damit die auch weg können. So konnten im August letzten Jahres 2 Ehepaare, wo ein Partner jeweils im Rollstuhl ist, ins Ausland in Urlaub erstmals fahren.
Wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen, dass man dann mit dem Rollstuhl in das Auto kommt? Oder wie geht es?
Also man bleibt im Rollstuhl sitzen und wird über eine Hebebühne, die automatisch ist, wird man hochgeliftet. Und dann wird man vorgeschoben und dann gibt es extra noch so Halterungen, dass der Rollstuhl auch wirklich fest ist. Und da können bis zu 3 Rolstuhlfahrer mitgenommen werden. Das ist ein Fahrtransit, den kann man bei uns oder bei der beim Verein Teilauto mieten, kostengünstig. Und Voraussetzung ist halt, dass man bei entweder dort oder bei uns Mitglied ist.
Ein anderes Projekt, was ich auf der Webseite gesehen habe, ist das Projekt Stadtplan barrierefrei. Was hat es damit auf sich und ist da schon Ergebnis zustande gekommen?
Ja, es ist ein Stadtplan, ist es nicht, es wird ein Wegweiser für barrierefrei. Der wird getestet für Leute mit eben Rollstuhlfahrer und eben mit Gehbehinderung, wie barrierefrei die Stadt ist. Das heißt, wir schauen, wo sind öffentliche Toiletten für Rollstuhlfahrer, wo sind Restaurants, Museen, das öffentliche Leben, wo kann man eben barrierefrei rein? Oder auch Arztpraxen, wo kann ich mich da als Rollstuhlfahrer reinwenden? Denn zum Beispiel meine Frau, die ja im Rollstuhl sitzt, die hat Probleme, in sehr viele Praxen zu kommen. Und selbst auch unser Hausarzt, der hat zwar einen Aufzug und ist eigentlich alles barrierefrei, aber der Aufzug ist so klein, dass sie gerade mal mit ihrem kleinen Rollstuhl da reinkommt. Ein etwas größerer Herr oder Dame mit einem größeren Rollstuhl oder gar ihr Rollstuhl, der käme gar nicht da rein. Die müssen also quasi mal ins Krankenhaus. Und so ein Führer wollen wir machen, denn der wird nicht in Papierform erscheinen, sondern als Internetlink auf den Server von der Stadt Schwäbisch Hall und dem Landratsamt Schwäbisch Hall verlinkt. Da werden wir eben so Sachen sammeln und das wird wohl einige Jahre auch dauern, bis das richtig fertig sein wird, weil das sind ja Unmengen von Daten, die da erhoben werden. Wir suchen natürlich für unseren Stadtführer jede Menge freiwillige Leute, die diese Erhebung mitmachen. Sie können nicht viel Geld davon von uns verlangen. Also wir müssen selber noch gucken, was wir den Leuten geben können. Also die Aufwandsentschädigung für die Kosten ist klar, die werden ersetzt. Aber ob da ein großer Stundenlohn bei rauskommen kann, das glaube ich weniger. Wir müssen das mal durchrechnen, weil die Spenden, die wir eigentlich erhofft haben, sind leider nicht so hoch eingegangen und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das alles finanzieren.
Wie sind Sie eigentlich mit der allgemeinen Entwicklung der Barrierefreiheit zufrieden? Also hat sich in den letzten Jahren hat sich da was verändert, eben im Sinne von, dass die Politik was tut, Architekten, Stadtplaner achten mehr auf sowas oder ist es immer noch ein zäher Kampf?
Also es ist schon noch ein zäher Kampf. Ich denke, viele Architekten, da ist auch wirklich das Problem, dass die noch nicht wissen, was wirklich barrierefrei ist, dass es auch unterschiedliche Gesetze und Regelungen in Deutschland gibt, auf die Bundesländer runtergebrochen. Und es hat sich schon sehr viel getan, aber es muss sich auch noch sehr viel tun. Also wir haben jetzt inzwischen den Vorteil, wir werden wahrgenommen in Schwäbisch Hall als Verein und wir werden auch gefragt von der Stadt, wenn was ist. Und die fragen dann schon auch mal an, oh, wie könnte man das machen? Oder wir melden uns dann einfach auch bei denen und sagen, oh, es ist wieder was in Planung, denkt bitte da an die und die Punkte. Und es ist offener einfach jetzt inzwischen, also dass die auch, man hat nicht mehr das Gefühl, man wird abgelehnt, also es heißt so, die wollen schon wieder, die fordern nur, sondern wirklich, dass man wahrgenommen wird.
Ja, als letzte Frage vielleicht noch, was mich auch sehr beeindruckt hat. Rollstuhlfahrer oder Fahrerinnen machen ja auch viel Sport. Was wird da angeboten als Sportprogramm?
Also wir haben eine Basketballgruppe, die einmal in der Woche dienstags in der Hagenbachhalle trainiert. Und dann haben wir samstags noch eine Kindersportgruppe. Das ist eine Sportgruppe von Elektrorollstuhlfahrern, die da ist eine Therapeutin da, die dann auch die gymnastische Übungen mit den Kindern macht und die Geschwisterkinder auch mit einbezogen werden, dass die auch einen Spaß zusammen haben. Dann gibt es noch in Greilsheim, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, aber wir weisen einfach auch darauf hin, weil wir uns das auch als unsere Aufgabe sehen, einfach auch darauf hinzuweisen, dass es in Greilsheim Bogenschießen noch gibt.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Ralf Snurawa, Miro Ruff und Jasmin Nöbel.